Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich sitze hier zusammen mit dem Philipp. Hallo Philipp.
Hi.
Hi Daniel.
Wir sitzen hier zusammen vor den Kammerspielen in München, weil ich mir gerade ein Theaterstück, oder beziehungsweise es wäre dann zu klären, ob das eigentlich ein Theaterstück ist oder wie ihr selbst das eigentlich bezeichnet, angeschaut habt, und zwar Lessons of Leaking. Und du bist dort Aufnahmeleiter, hast du, glaube ich, gesagt?
Ich bin tatsächlich technischer Leiter bei Machina X und Geschäftsführer bei der Company.
Genau. Machina X ist quasi die Truppe, also die Theatertruppe, nenne ich es jetzt mal weiter, weil ich nicht weiß, wie ich es besser beschreiben soll, die das konzipiert hat. Ihr tourt damit durch Deutschland. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, erklär du doch mal, was Lessons of Leaking ist. Und ich erkläre dann nachher nochmal, wie ich es empfunden habe.
Mhm. Also Lessons of Leaking würde ich beschreiben als unser, ich weiß nicht mehr wie vieltes, wahrscheinlich 20. Real-Life-Game. Ich würde sagen, es ist so was wie ein interaktives Theaterstück, inspiriert von Adventure Games. Lessons of Leaking konkret spielt tatsächlich im Wohnzimmer und eines einflussreichen Pärchens, einem Geheimdienstmitarbeiter in einer nicht zu fernen Zukunft in Europa und der PR-Chefin einer großen Softwarefirma, kurz vor einer Volksabstimmung über den Dexit, den Ausstieg von Deutschland aus der Europäischen Union. Und darum spinnt sich quasi ein Politthriller, in dem das Publikum sich quasi durchzocken muss und erfahren muss durch ihr Gezocke, was passiert.
Das ist nämlich auch so der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ich war am Anfang etwas, ich möchte nicht sagen irritiert, ich habe tatsächlich erwartet, es wäre ein normales Theaterstück, und vor dem Eingang stand dann jemand, der gesagt hat, bitte alle Sachen abgeben, ihr braucht die Hände frei. Und dann denkt man sich, was soll das denn? Dann dachte ich mir erst, vielleicht gibt's Schilder, die man hochhalten muss. Aber um es nochmal runterzubrechen, es ist tatsächlich so eine Mischung aus Theaterstück, Adventure-Spiel und Escape the Room, falls du diese...
Ja, die kenne ich, ja.
Genau. Also sprich, man tritt tatsächlich mit den Schauspielern auf die Bühne, man ist in der Staffage oder in der Kulisse drin, steht dort rum, und dann spielen die Schauspieler mehr oder weniger um die Zuschauer rum, und dann gibt's zwischendrin Aufgaben. Also wir spoilern jetzt mal was für einen Anfang, ohne jetzt aber von den späteren Rätseln was zu verraten. Es geht dann zum Beispiel darum, dass die den Fernseher anschalten wollen, weil sie die Nachrichten sehen möchten, und dann bekanntes Problem, die Batterien sind leer, sie brauchen Batterien für die Fernbedienung, und dann sagt einer der Charaktere, ach, wo habe ich denn diese Batterien hin? Und dann geht das Licht, wird ein bisschen heller, damit die Zuschauer wissen, ah, okay, jetzt sind scheinbar wir dran. Und dann muss man diese Kulisse absuchen, wo man Batterien findet.
Genau.
Und dann, wie ist das? Das ist der erste Moment, wo die Leute erstmal aktiv werden müssen. Mhm. Ihr habt das jetzt ja schon ein bisschen öfter gemacht. Funktioniert das immer so gut wie bei uns, dass die Leute relativ schnell checken, wir müssen jetzt ran? Oder gibt es manchmal Momente, wo man das Publikum ein bisschen schubsen muss?
Also so richtig viel schubsen müssen wir eigentlich nie, weil wir versuchen, immer so ein Tutorial-Level quasi vorzuschalten. Das war jetzt in dem Fall tatsächlich dieses Batterierätsel. Und wir haben diese Loop-Technik tatsächlich, die wir uns ein bisschen angeguckt haben, von der Optik, von den Idle-Loops, von so verschiedensten Games, wenn so Figuren in einem Idle-Status hängen bleiben. Und das funktioniert meistens ganz gut. Die Zeit, die das Publikum am Anfang braucht, variiert sehr häufig stark. Und wir versuchen aber über so einen stufenweise Schwierigkeitsanstieg quasi jedes Publikum, game-affines als aber auch game-fremdes Publikum, dann peu à peu einzulernen in die Spielmechanismen. Und ich würde sagen, immer so ab dem dritten Rätsel sind die meisten Publika tatsächlich relativ gut eingespielt und haben ungefähr die gleichen Rätselzeiten, mehr oder weniger. Bei Lessons of Leaking mag das noch ein bisschen variieren.
Es stimmt tatsächlich, es gibt tatsächlich im Lauf des Stücks so eine Lernkurve. Also am Anfang ist es noch relativ einfach, wie ich gesagt habe, man muss da irgendwie Batterien finden, und es gibt auch Hinweise, also das ist wie so ein schönes Adventure-Spiel, dass der Charakter in diesen Loops, wie du sie genannt hast, immer wieder sagt, so, Mist, wo habe ich denn die Batterien hin? Und dann antwortet die andere Figur, die hast du doch heute früh noch in den Kaffeeschäumer getan. Und dann hast du als Publikum schon mal den Hinweis, ah, okay, wir müssen diesen Kaffeeschäumer suchen. Und dann ist das eben wie so ein Adventure-Spiel. Man findet dann dort die Batterien und dann ist es mehr oder weniger, benutze Batterien mit Fernbedienung und dann geht's weiter. Mhm. Also
nur, dass man tatsächlich die Batterien in die Hand nehmen muss und die Batterien wirklich in die Fernbedienung stecken muss.
Und das war nämlich mein Fehler, ich habe sie nicht zugemacht. Da lag noch so ein Deckel von der Fernbedienung auf dem Tisch, den habe ich nicht gesehen. Ich habe das da reingetan in die Fernbedienung und dann machten die aber nicht weiter, die Schauspieler, sondern die blieben weiter in ihrer Loop drin. Und ich so, hä, okay, dann war das wohl doch nicht die richtige Lösung. Aber dann war es tatsächlich so, dass man diesen Deckel noch draufheben musste, den aber zum Glück ein anderer im Publikum gesehen hatte, weil er das vorher, glaube ich, aufgemacht hatte. Und so ging es dann weiter. Jetzt hast du schon immer Games als Inspirationsquelle irgendwie reingebracht. Seid ihr denn tatsächlich auch Gamer, dass ihr diese Idee, das ins Theaterstück zu bringen, mehr oder weniger aus eurer Gaming-Erfahrung geholt habt?
Tatsächlich sind wir es. Also die Hälfte der Truppe war nicht ganz native Gamer. Ich glaube, wir hatten alle Gamer-Erfahrung irgendwie. Aber es gab so die eine Hälfte von uns war tatsächlich sehr, sehr aktive Spielerin. Und die andere Hälfte kam eher vom Theater. Wir haben alle gemeinsam Theater und tatsächlich Game Studies zum Teil in Hildesheim damals studiert. Und das Ganze ist dann zu einem Studienprojekt geworden und aus dem Studienprojekt dann tatsächlich in diese Company gemündet. Und wir kamen immer vom Gaming her. Und ursprünglich wollten wir, glaube ich, mal, sagt die Legende, eigentlich mal ein Jump'n'Run bauen, irgendein Plattformer live bauen, so Takeshi's Castle-like. Das ist in Deutschland nur ein bisschen schwierig mit dem TÜV. Und dann haben wir überlegt, okay, was für Erfahrungen hatten wir denn noch, so was Live-Gaming-mäßig geil wäre. Und dann haben wir halt drüber nachgedacht, wie wir damals tatsächlich die ganzen 90er-Jahre Point-and-Click-Adventures gezockt haben. Und dann ist uns aufgefallen, dass sie nicht nur ein bisschen aussehen wie kleines Theater, ja, vom Blick her aus, sondern auch, dass wir die, obwohl Singleplayer-Games waren, eigentlich nie alleine gespielt haben, sondern man sie immer zu fünft vor diesem Bildschirm saß, sich angeschrien hat bei Indiana Jones oder Monkey Island, was man jetzt als nächstes probieren soll. Und es war eigentlich immer ein riesen Gruppenerlebnis. Und dann dachten wir, okay, das ist cool, weil das ist das, was Theater, Liveness dann auch total von profitieren und sogar noch größer machen können ist, wenn man halt viele echte Menschen in einen echten Raum stecken kann, gemeinsam halt ein Game erleben lassen kann. Und ja, wir waren Gamer. Wir wollten, es war ein total naiver Anfang. Wir hatten diesen naiven Gedanken, den eigentlich, glaube ich, jede Person hat, die zockt. So, wie geil wäre das denn jetzt, da mal so mittendrin zu stehen? Dachten nur, okay, ja, wir wollen jetzt nicht Virtual Reality Zeug bauen, weil Realität hat irgendwie die allergeilste Grafik. Die schmeckt halt auch und riecht. Und dann dachten wir, gut.
Müssen die Schauspieler besser sein als normale Schauspieler, weil sie im Prinzip ja nicht nur miteinander interagieren müssen, sondern sie müssen auch darauf reagieren, wie das Publikum ist, weil es gab halt dann Fälle, wo Gegenstände okkupiert waren. Also es ist wirklich so, dass dass dann die Leute auf dem Sofa sitzen in diesem Wohnzimmer oder jemand hatte sich an den Tisch gesetzt, wo der PC stand und dann brauchten wir den. Und dann muss der Schauspieler ja in dem Moment auf die Situation reagieren können. Also fast ein bisschen Impro-Theater.
Total, also wir haben nicht so viele Improvisationen drin, sondern tatsächlich versuchen wir mal alles zu skripten, was denkbar ist, auch alle seltsamen Eingaben oder Blockaden, die von Zuschauern kommen, was es, glaube ich, nur noch schwieriger macht. Und deshalb sind unsere Schauspielerinnen wirklich enorm gut da drin und müssen sehr, sehr gut da drin sein, genau mit solchen Situationen umzugehen, weil sie einerseits die ganze Zeit im Skript bleiben und halt auch alle Möglichkeiten durchvariieren, manchmal aber so kleine Improvisationen machen müssen, die aber dann auch noch zu dem Skript, was sonst existiert, machen. Und das ist ein sehr, sehr harter Auswahlprozess, den wir da mittlerweile haben, weil wir mussten auch selber erstmal lernen, was für Schauspielerinnen wir eigentlich brauchen und mit wem wir arbeiten können, weil im Normalfall wird man für sowas, was wir machen, nicht ausgebildet. Eine Computerspielfigur werden. Ja. Wobei es ganz interessant wäre, mal in Schauspielschulen das zu sehen. Ja. Ja.
Vom eigentlichen Ablauf her, es ist tatsächlich von dem Einsatz Mensch-Zuschauer, von dem Verhältnis, sag ich mal, unfassbar irrational, sowas zu machen, weil man hat drei Schauspieler, ein Team von, glaube ich, 4-5 Leuten, die für 10 bis 15 Leute ist, glaube ich, das Maximum spielen. Das ist in normalen Theater, würde man sich denken, okay, da sitzen dann eben 150 Leute und man hat ein Ensemble an Schauspielern. Also, wie kommt man auf so eine absurde Idee, mit so einer Menschenmasse im Prinzip für die gleiche Menge an Zuschauern zu spielen?
Ja, also wir werden weniger. Wir haben hier halt tatsächlich Premiere gehabt, deshalb ist noch mehr vom Team da. Am Ende fahren es 2 Personen.
Ach so, okay.
Aber nichtsdestotrotz ist das Verhältnis von anbietenden Personen zu Zuschauerinnen recht gering. Das ist ein Hooray auf die deutsche Kulturförderung, dass das möglich ist. Im Theater ist jeder Sitz sehr, sehr hoch subventioniert und nur deshalb kann das passieren in der Form. Und tatsächlich gibt es in Deutschland, der Schweiz und Österreich halt diese großartige Kultur, in der man Theater als auch so ein bisschen als Forschungsfeld begreift. Und ganz besonders in der freien Szene, aus der wir so kommen, aus der freien Theaterszene, ist es ganz häufig so, dass man tatsächlich Gelder beantragen kann und darf und soll, bei denen man was probiert, wo man denkt, okay, in die Richtung könnte man medial mal forschen und schauen, was geht noch, was können wir noch aus Gaming rausholen, was können wir noch aus Performance Art, was können wir noch aus Theater rausholen. Und nur deshalb können wir überhaupt existieren.
Du hast uns jetzt im Nachgespräch, weil das fand ich sehr sympathisch, dass es am Ende nochmal so eine kurze, okay, die Leute, die vorher hinter der Bühne waren, als auch die Schauspieler selber, stehen dann nochmal zusammen und man darf dann auch nochmal was fragen, was man ja eigentlich aus dem normalen Theater so nicht kennt. Und da hast du zum Beispiel gesagt, es gibt auch alternative Enden. Also das, was man da entscheidet, was man dann irgendwie für, ja, wie man die Story vorantreibt als Publikum gemeinsam, sorgt auch dafür, dass es zu unterschiedlichen Handlungsausgängen gibt. Wie krass ist das?
In Lessons of Leaking haben wir tatsächlich vier Stränge, vier Enden am Ende dadurch. Die entstehen an zwei Punkten quasi. Also relativ simple Baumstruktur, Gabelstruktur. Genau. Wir haben schon Stücke gemacht, die noch mehr Enden hatten, noch weiter gebaut waren. Wir hatten Hedge Knights, das ging über einen Börsencrash der Nullerjahre. Da gab es 8 Enden, glaube ich, oder 16. Was enorm hart ist für die Schauspieler, weil die halt natürlich immer auch noch mitlesen müssen. Die sind tatsächlich Computer und Menschen gleichzeitig da. Ja.
Und genau. Es kann auch tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort falle, es gibt am Ende so eine, ich sag mal so eine 50-50 Entscheidung, da muss man als Publikum eine Entscheidung treffen, machen wir A oder machen wir B. Und das Problem ist, es ist eine Entscheidung, die nicht schwarz oder weiß ist, sondern sie ist in beiden Fällen sehr grau. Und dann fing da eine Diskussion an. Dann haben wir uns als Publikum wirklich miteinander auseinandergesetzt und haben so, ja, aber wenn man das macht, dann wäre doch das und ist das so sinnvoll? Und währenddessen standen die Schauspieler unter uns, wurden für den Moment gar nicht mehr beachtet. Ich glaube, das stelle ich mir auch unheimlich anstrengend vor, weil man muss ja in der Rolle bleiben und denkt sich so, ey, komm Leute, macht halt jetzt hin, ihr diskutiert jetzt seit 4 Minuten, ob ihr A oder B macht.
Ich glaube, es ist eine hohe Leistung. Das muss man unserer Schauspielerin wirklich hoch anrechnen. Wir haben tatsächlich Nora Ayana und Roland ganz, ganz große Arbeit geleistet. Ich glaube aber auch, dass wir alle Spaß dran haben, euch zuzuhören beim Diskutieren und Zocken, weil es geht so ein bisschen tatsächlich, in Lessons of Leaking ging es uns ein bisschen so um demokratische und postdemokratische Krisen zu bearbeiten und das natürlich dann irgendwie so diese Metastruktur vom Game halt auch mit dem Plot irgendwie in Relation tritt, was wir sehr mögen, weil das ist so das, was in der Gaming-Branche ja auch zunehmend passiert, dass Games quasi ihre Form, das Spielformat koppeln mit dem Inhalten, dass die sich schön unterhalten und das ist was wir sehr genießen und wo wir eben auch noch ein bisschen weiter forschen wollen.
Aber jetzt kannst du es ja zugeben, da sitzt doch bestimmt auch noch ein Psychologe hinter der Kulisse, der da irgendwie seine Forschungsarbeit macht, der die Leute alle mitprotokolliert, wer sagt was und wie wird gemeinsam in Gruppen, die sich so nicht kennen, Entscheidungen.
Du bist nicht der Erste, lustigerweise, der das denkt oder uns empfiehlt. Wir haben es noch nie gemacht. Vielleicht sollten wir es tatsächlich tun. Die Versuchsleiter-Variablen sind wahrscheinlich ein bisschen zu matschig. Aber wir führen Strichliste, ja, und wir haben viel Spaß dabei zuzuhören. Wir haben bisher noch keine, sagen wir, professionell wissenschaftliche oder empirische Auswertung gemacht. Das sollten wir aber mal überlegen.
Und also, wenn du so siehst, ich weiß nicht, seht ihr? Ihr seht schon das Publikum, oder?
Weil, ja, in dem Stück, ja.
Okay. Denkt man jetzt mal Hand aufs Herz, schon so, ach guck mal, der wird bestimmt gleich so ein bisschen die Hoheit in der Gruppe übernehmen, weil man hat schon gemerkt, wie das halt so ist in Gruppen. Es gibt halt dann Leute, die sagen, wir machen das jetzt mal so und so oder guck mal, lass uns das mal ausprobieren. Also die dann halt schon ein bisschen so das Zepter in die Hand nehmen. Mhm. Und es gibt halt Leute, die eigentlich tatsächlich eher so mitschwimmen in der Gruppe, die auch sehr, sehr sich zurückhalten. Und selbst wenn man dann sagt, mach doch mal das, sind sie noch immer so ein bisschen zögerlich, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, es kostet Überwindung. Man steht in der Theaterkulisse und es kostet halt Überwindung, irgendwie Kisten aufzumachen, die da rumstehen, weil man einerseits natürlich ja in dem Stück ist und sich denkt, oh, ich bin jetzt hier ja in dem Wohnzimmer von so Leuten und andererseits denkt man sich ja, das ist ja immer noch Kulisse, woher weiß ich, was darf ich aufmachen, was darf ich nicht und so. Und also habt ihr da dann möglicherweise auch so ein bisschen so diese Gedanken, so, oh, ich glaube, der wird bestimmt gleich extrovertiert werden und
wird. Man beobachtet die Gruppen genau dahingehend. Wir müssen relativ lange spielen, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie in dem, weil von Game zu Game verändert sich so ein bisschen die Gruppendynamik auch und welche Typen und Rollen hervorkommen oder zurücktreten. Und dann ist es tatsächlich von Session zu Session manchmal anders, aber es ist super spannend und wir gucken das ganz gerne. Und ja, wenn man so ein Stück, was wir halt uns gibt seit 5,5 Jahren jetzt, ein paar Stücke haben wir mehrere hundert Mal gespielt, da kriegt man irgendwann das Gefühl, es gibt nur drei Gruppentypen irgendwann. Und dann wird man beim 120. Mal komplett überrascht. Das passiert auch. Und dann stehen da alle hinten und denken, das ist noch nie, das kann gar nicht. Warum? Wow. Und ich glaube, ja, das mögen wir sehr und tatsächlich wetten wir manchmal ein bisschen drauf. Okay, ich glaube, der ist der Alpha. Das ist so ein Alpha-Tier. Das passiert dann doch häufiger, dass man so sagt, Alpha-Tier, und dann guckt, ob es sich bewahrheitet oder nicht. Was manchmal interessant ist, weil ab und zu gibt es so Kippmomente, wo Leute am Anfang anfangen und dann die Gruppe sich umorganisiert während eines Spiels, kommunikativ, wie sie miteinander umgehen, was ein sehr schöner Prozess ist, dem zuzugucken, und was Games halt auch irgendwie schön destillieren können, woran wir auch immer noch im laufenden Betrieb rumschrauben.
Ich glaube tatsächlich, dass ich einen großen Vorteil hatte, weil tatsächlich durch Games, aber auch, weil ich diese Escape the Room Spiele schon mal gespielt habe und ich wusste so zumindest ein bisschen, auf was ich mich da einlasse. Ich wusste, ah okay, jetzt wird es wohl ein Rätsel geben, mit dem wir Elemente und Codes und Zeugs, was hier in der Landschaft ist, miteinander kombinieren müssen. Und deswegen hatte ich halt irgendwie das Gefühl, ich habe dadurch so einen leichten Vorteil, weil es gab zum Beispiel ein Rätsel, wo ich sofort, also da gab es irgendwie eine Anweisung mit so, ja, das und das ist der Code und also so dieses, was man auch aus vielen Spielen kennt, man bekommt eine E-Mail vom Sicherheitschef an das Personal, der sagt, ja, aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen wird der Code jetzt wöchentlich geändert, aufgrund dieses neuen Schlüssels errechnet sich der. Und ich habe da relativ schnell gewusst, ah, okay, da muss ich hier in der Tabelle, zack, zack, vierter Stock, so, zack, und andersrum, da ist der Code.
Ja, du hast eine Game-Literazität, eine Lesefähigkeit für so Games. Ja, ja, total.
Genau. Und dann war, und die Frau, die neben mir stand, schaute mich total baff an, so, so nach dem Motto, und ich glaube, in dem Moment hat sie auch gedacht, ich wäre der Doppelagent. Also ich glaube, sie hat gedacht, oh, das ist doch der Typ, der wahrscheinlich von dem Ensemble mit dazugestellt wird, damit er im Zweifelsfall der Gruppe ein bisschen helfen kann.
Hast du es denn aufgelöst?
Und der Witz war ja noch, dass du am Ende, weil du ja wusstest, dass wir noch ein Interview haben, auch noch gesagt hast, so, ja, und ist ja noch dir der Daniel da. Und dann musste ich dann auch noch mal die Hand nehmen. Und ich glaube, in dem Moment hat sie sich auch gedacht, so, ach, ah ja, okay, tatsächlich, jetzt wird aufgelöst, dass der eigentlich zur Gruppe gehört.
Das müssen wir noch reparieren.
Und ich hatte da tatsächlich irgendwie das Gefühl, und das hat sie dann auch gesagt, so, ah, da merkt man den Gamer. Ist es tatsächlich, also warum hat man als Gamer da einfach eine gewisse bessere Problemlösungskapazität?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass eine bestimmte Lesart, also die Welt auf Hinweise zu lesen, ist tatsächlich was man als Gamerin irgendwie häufiger schon vortrainiert hat, schon eingeübt hat. Es gibt allerdings auch, und das beobachten wir genauso, bestimmte Fähigkeiten, die zum Beispiel Theater- und Performance-Publika eher haben, warum wir meistens mit gemischten Gruppen eigentlich die krassesten Spielerfahrungen haben, weil so ein Austausch auch stattfindet zwischen Leuten. Gibt es zum Beispiel so, also einfach alleine in Szenen, in Cutscenes, die wir ja auch haben, in denen quasi szenische Sachen passieren und man zwar theoretisch mit dem Raum interagieren kann, das aber keine großen Konsequenzen haben wird, weil auch gerade die Aufgabe, das Problem nicht klar ist, gibt es häufig Gamerinnen, die ein bisschen unfokussiert sind, weil sie schon lesen nach dem nächsten Rätsel und die Informationen des Stückes nur in Teilen mitbekommen und sich später dann austauschen müssen mit Leuten, die eine andere Seherfahrung haben, nämlich eher vom Theater, Performance oder Literaturbereich kommen, die eher auf Inhalte abgreifen. Und das sind so Austauschmomente, die wir halt lieben.
Merke ich da, ich erkenne mich sofort wieder, weil ich habe tatsächlich dann diesen Raum nach Hinweisen abgesucht und als dann am Ende so eine Entscheidung getroffen werden musste, wo es inhaltlich wichtig war, dass man nochmal so sich überlegt hat, Moment, wenn wir A entscheiden, dann bedeutet das im Detail. Und da war ich so ein bisschen so, wie man das halt kennt von Spielen, so den Text habe ich jetzt weggeklickt. Also ich habe nur nach Hinweisen geschaut. Also und da hat es mir dann tatsächlich, wie du sagst, geholfen, dass andere Leute sehr, sehr gut dem gefolgt waren, was inhaltlich passiert war und dann deswegen genau sagen konnten, also wenn wir das jetzt machen, dann passiert das und das.
Das freut mich zu hören. Ja, das ist schön. Genau, weil ich glaube, wir wollen auch diese Situation, die so in beide Richtungen so einen Austausch machen und dann halt auch in beide Richtungen einen Lernprozess irgendwie da angehen, zu sagen, ah, dafür ist das vielleicht da. Das ist auch das Geile, warum so genau und irgendwie das so alles zu kulminieren. Weil wir halt irgendwie drängend dran glauben, dass dieses Live-Ding halt auch geil ist. Ja. Und wir sind Gamer, wir sind einfach Spielerinnen so wirklich bis in den Kern.
Ja.
Und wir wollen das halt, wir wollen auch diese Kultur irgendwie so weiter, irgendwie weiter bearbeiten. Wir machen da ganz viel. Ja, das ist sehr schön zu hören.
Also ich habe das jetzt hier gesehen, in München ist das leider jetzt irgendwie nur für eine Woche und auch alles schon ausverkauft. Mhm. Also das war wirklich innerhalb, also beziehungsweise in dem Moment, wo ich geguckt habe, ob es noch Karten gibt, war das alles schon so, nee, keine Chance, alles schon weg. Zum Glück hat es dann noch irgendwie über die Pressestelle geklappt, die mich dann noch mit reinsetzen können. Und also ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse, aber war vollends begeistert, weil das irgendwie so eine ganz neue Erfahrung, die ich in der Form noch nie so gemacht habe. Also wie gesagt, dieses Escape the Room, wenn man das kennt, weiß man ungefähr, was man sich einlässt, aber es ist halt nochmal ganz was anderes, wenn man in der Kulisse steht, wo nochmal Theaterschauspieler mit dir in der gleichen, in diesem Escape Room quasi stehen. Ja. Also ich kann das sehr, sehr empfehlen. Wir müssen leider jetzt schon aufhören, weil du hast schon die nächste Aufführung, musst gleich schon wieder hinter die Bühne.
Wenn wir dann doch nicht nur Computer sind.
Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Die Webseite, wo man nochmal Infos bekommt,
ist www.machinax.de, einfach also machinax.de.
Verlinken wir dann auch im Blogpost. Kannst du kurz noch was sagen? Es gibt in Berlin demnächst nochmal wieder Aufführungen.
Wir sind in Berlin. Ich habe die Daten leider gerade nicht im Kopf. Die findet man aber dann auf der Homepage. Wir sind definitiv auch noch in Zürich und in Basel und in Bern demnächst. Und in Düsseldorf machen wir auch noch einen Stopp. Und dann werden wir noch ein paar andere Tourstops haben, bei denen aber die Terminierungen noch nicht klar sind.
Okay. Genau. Ist das auch eine Sache des Erfolgs? Also das heißt, wie gut das jetzt angenommen wird, kann es sein, dass es eine Verlängerung gibt?
Ja, okay. Total, genau. Also wenn viele kommen und es irgendwie gut ankommt, wird es wahrscheinlich nur weitergehen. Wir haben aber auch jetzt schon stehende Anfragen für Lessons of Leaking. Und uns gibt's eben, Machina X produziert im Jahr immer mehrere Games und dann sind meistens immer Parallelsachen auf Tour, ja, und werden produziert.
Ich hoffe, dass es durch den Podcast und überhaupt jetzt so viele Leute sehen wollen, dass ihr da eine Verlängerung bekommt, weil es lohnt sich wirklich dahin zu gehen, es ist sehr spannend. Und wir sind jetzt noch gar nicht auf die Story eingegangen, es ist ein sehr aktuelles, brisantes Thema und ich war tatsächlich überrascht, wie aktuell es ist. Und das möchte ich aber jetzt nicht verraten, weil da, glaube ich, würde man auch viel von der Überraschung vorwegnehmen. Und auch zu den Rätseln ist es irgendwie nicht so clever, wenn man da vorher zu viel weiß. Deswegen am besten so machen wie ich, einfach ohne Vorwissen reingehen, sich überraschen lassen und wer so ein bisschen ein Faible für Theater, Rollenspiel, Games und Escape-Sachen hat, der wird da, glaube ich, prognostiziere ich, hellauf begeistert.
Danke.
So, wir müssen Schluss machen, damit du wieder hinter die Bühne kannst. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
Tausend Dank. Bis bald.